Flugzeugen zu werfen. Das nur mal so für euch als Info, falls ihr das in eurem Urlaub vorgehabt hättet. Im US-Bundesstaat Alabama, da steht die Todesstrafe darauf, wenn man Salz auf Schienen streut. Warum auch immer. Im Bundesstaat Arkansas ist es gesetzlich erlaubt, ausdrücklich einmal pro Monat seine Frau zu verprügeln, aber bitte nicht öfter. Und in Los Angeles ist es gesetzlich verboten, an Kröten zu lecken. Bloß das sozusagen als kleine Reisehinweise für diejenigen, die einen Amerika-Aufenthalt vor sich haben. Völlig absurde Gesetze, die es da gibt. Heute geht es nicht um absurde Gesetze, sondern heute geht es um Gesetze oder um ein Gesetz, um ein Gebot, das wirklich Sinn macht. Im Alten Testament, da finden wir den Dekalog, die 10 Gebote. Und wenn man so möchte, ist das eine Konzentration von Weisheit auf ein paar wenige Worte. Das, was da in den 10 Geboten grundgelegt ist, das ist heute noch Grundlage von den allermeisten Rechtssystemen, zumindest von einem Teil der 10 Gebote. Es würde mich immer interessieren, ob wir gemeinsam als Gemeinde die 10 Gebote zusammenbekommen. Haut einfach mal rein, sagt mal, was für Gebote gibt es? Erstes, los geht's. Herr dein Gott. Jawohl, dann geht's weiter. Was gibt's noch? Oh, wird's schon eng, oder wie? Nicht missbrauchen, haben wir eins übersprungen, jawohl, aber es trotzdem ist richtig, wir müssen sie nicht in der richtigen Reihenfolge bringen. Was haben wir noch? Also nicht missbrauchen, dann, ja, das gehört noch so zum ersten dazu, keine anderen Götter, dann haben wir aber noch den Sonntag heiligen, jawohl. Den Nächsten lieben wie dich selbst war nicht bei den 10 Geboten, das war ein bisschen später, fast, jawohl, kein Bildnis machen, gut, Ehe nicht brechen, was? Jawohl, kein falsches Zeugnis und so weiter und nicht begehren, Hab, Weib und so weiter, gut. Ich glaube, das meiste haben wir, was wir vergessen haben, ist, glaube ich, das Bildnis, was wir nicht machen sollen. Ha, schwierige Geburt. Jetzt würde mich mal interessieren, welches von den 10 Geboten ihr als das Wichtigste einstufen würdet. Könnt ihr mal so für euch machen, wenn ihr sagt, okay, wenn ich die 10 Gebote so durchgehe, was, denke ich, ist das Wichtigste? Gibt es das überhaupt? Ich gebe zu, das ist vermutlich relativ schwierig zu sagen, welches das Wichtigste ist. Jedes Einzelne ist wichtig. Aber ich glaube, wenn man mich vor einer Weile gefragt hätte, was ist das wichtigste Gebot, oder sagen wir so, in 2 Monaten hätte ich vermutlich gesagt, du sollst den Schlaf von Vater und Mutter ehren, ist das wichtigste Gebot oder so. Aber wenn man mich das vor 2 Monaten gefragt hätte, dann hätte ich bestimmt nicht, wäre ich bestimmt nicht auf ein Gebot gekommen. Und zwar hätte ich bestimmt nicht das Sabbatgebot genannt. Ohne das jetzt überinterpretieren zu wollen, aber wenn man sich allein mal den Umfang anschaut, der 10 Gebote, dann sieht man, vom Umfang her muss das Sabbatgebot eine besondere Bedeutung haben. Das ist viel, viel länger als diese 5 Gebote, nicht töten, nicht stehlen und so weiter, als die alle zusammen. Und auch wenn man sich die Position vom 4. Gebot anschaut, dann bekommt man so diesen Eindruck, dass dieses Gebot eine ganz besondere Bedeutung hat. Die ersten 3 Gebote, die betreffen ja komplett das Verhältnis zu Gott. Keine anderen Götter haben, kein Bildnis machen und den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das sind die ersten 3 Gebote. Jetzt die Gebote 5 bis 10, die betreffen komplett das Verhältnis zu meinen Mitmenschen. Die Eltern ehren, niemand umbringen, nicht stehlen, nicht lügen und so weiter. Das 4. Gebot, das Sabbatgebot, das ist das Bindeglied. Wir werden gleich noch sehen, warum dieses Gebot so wichtig ist. Und was es mir heute geht, das ist vermutlich nicht irgendwie dramatisch was Neues, sondern vielmehr eine Erinnerung, ein Bewusstmachen dessen, was wir eigentlich auch jede Woche tun. Vielleicht, um es durch die Predigt in einem etwas größeren Kontext zu sehen und um es dann auch ein bisschen bewusster tun zu können. Vielleicht habe ich auch einfach bloß den Predigttext ausgewählt, weil es Richtung Urlaub geht, weil in einer Stunde mein Urlaub beginnt und ich mich darauf hoffe, ab und zu auch da mal einen Tag frei zu bekommen. Aber gut, erstmal der Predigttext. Text des vierten Gebotes, 2. Mose 20. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das ist der Text, um den es heute geht. Wie sich das für eine gute Predigt gehört, möchte ich 3 Aspekte dieses Gebotes aufzeigen. Zum einen das Thema Erinnerung, dann Partizipation und schließlich Inklusion. Das nur mal so, dass ihr wisst, auf was ihr euch einstellen könnt. Los geht's mit dem Thema Erinnerung. Wir können wieder auf den Text gehen. Das erste Wort in dem Text ist Gedenke. Denk daran. Erinner dich. Vergiss es nicht. An was soll man sich erinnern? An den Sabbat. Wenn man jetzt schaut, in welcher Situation bekommt das Volk Israel diese 10 Gebote, dann sieht man, Gott hat sie aus der Sklaverei in Ägypten rausgeführt und Gott schließt jetzt einen neuen Bund oder schließt einen Bund mit seinem Volk. Und dabei gibt er ihnen Gebote und er gibt ihnen Rechtsordnungen, die für das Bestehen von diesem Bund wichtig sind. Dass er hier sagt, vergesst den Sabbat nicht. Das bedeutet ja, dass es den Sabbat schon vorher gegeben haben muss, sonst könnten sie ihn ja nicht vergessen. Das Ding ist, den Sabbat gab es nicht schon immer. Von Adam und Eva wissen wir nicht, dass sie den Sabbat gehalten hätten. Auch Abraham und Co. gibt es keine Sabbatüberlieferung. Die Einführung des Sabbats, die ist noch gar nicht so lange hier vor dem Bundesschluss geschehen. Nämlich in 2. Mose 16, da hat das begonnen. Situation dort ist folgende. Israel ist aus Ägypten befreit, sie ziehen durch die Wüste und sie bekommen Hunger. Und was sie dann tun, ist ganz typisch, sieht man ganz oft, sie murren gegen Mose, ihren Leiter, und sie murren gegen Gott. Daraufhin versorgt Gott sie mit Manna, mit Nahrung. Und dabei gibt er ihnen die Anweisung, jeden Tag nur so viel zu sammeln, wie sie für den Tag auch an Nahrungsmitteln brauchen. Nicht mehr. Nur am 6. Tag, da gibt es doppelt so viel. Das heißt, am 7. Tag müssen sie nicht sammeln, sondern da dürfen sie und da sollen sie sich ausruhen. Sie sind ja schließlich versorgt. Sie haben Essen für den nächsten Tag auch noch. Das ist der Kontext, in dem der Sabbat eingeführt wird. Israel wird von Gott befreit und sie werden von Gott versorgt. Das ist die Grundlage vom Sabbatgebot. Ganz interessant finde ich ist, dass in 5. Mose 5, da tauchen die 10 Gebote nochmal auf. Und die Gebote, die kommen da in nahezu identischer Ausführung, sind fast wortwörtlich gleich, bis auf so eine kleine Stelle. Und zwar beim Sabbatgebot gibt es einen Unterschied. Es ist so, in unserem Text in 2. Mose 20, da ist ja die Begründung in Vers 11, warum sollen wir den Sabbat halten? Hier ist die Begründung, weil Gott, der Schöpfer, das im Schöpfungsprozess auch so gemacht hat. In 5. Mose 5 ist die Begründung eine andere. Da steht auch, Sohn, Tochter, Magd und Rind, die sollen alle Pause machen, aber die Begründung ist anders. Da heißt es, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Hier ist ganz klar die Begründung, Gott hat dich befreit. Du bist von einem starken Gott befreit worden. Und zur Erinnerung sollst du auch einen freien Tag haben, um das nie zu vergessen, dass du frei bist. Das bedeutet, der Sabbattag, das ist eine wöchentliche Erinnerung an die Befreiung Israels aus Ägypten. Ist eine Erinnerung an eine völlig neue Existenz. Und das ist was, das gilt heute ganz genauso. Einmal pro Woche sagt Gott uns in unserem Sabbat, heute ist es bei uns der Sonntag, einmal pro Woche sagt Gott zu uns, hol doch mal Luft, hol mal Atem. Du bist frei. Du bist frei. Bei mir und durch mich bist du frei. Frei von Schuld, frei von existenziellen Sorgen. Ich versorge dich. Frei auch von religiösen Zwängen, es mir, deinem Gott, recht machen zu müssen. Mich besänftigen zu müssen. Ist alles erledigt. Für dich, von mir. Du bist frei. Das Schlüsselwort in unserem Text in 2. Mose 20, was ich gerade nenne, heißt erinnern, gedenke. Und in dem hebräischen Wort, was da dahinter steckt, da steckt mehr drin als nur so ein kurzes dran denken und dann wieder vergessen. Sondern gedenke, das beinhaltet, diesen Tag auch ganz bewusst und besonders zu begehen. Das ist wie wenn man seinem Hochzeitstag gedenkt. Ihr lieben Männer, es nützt euren Frauen nichts, wenn ihr nur dran denkt. Ja, das Ganze muss auch besonders begangen werden. Blumen und Co., ihr wisst, was ich meine. So, genau das steckt hier hinter diesem Gedenke. Gedenke heißt, denke daran und begehe es auch besonders. Den Sabbattag. Was heißt eigentlich Sabbat? Das Wort Sabbat heißt im eigentlichen Wortsinn aufhören. Es ist ja so, damit man irgendwas aufhören kann, muss man vorher ja auch was getan haben. Ja, es ist also nicht besonders fromm, jeden Tag den Sabbat zu halten. Nein, man muss vorher was getan haben, um aufhören zu können. Und das ist mein zweiter Punkt. Partizipation habe ich das genannt. Das Sabbatgebot, das ist ein Gebot, ist eine Aufforderung oder eigentlich ist es eine Einladung, am göttlichen Rhythmus zu partizipieren, daran teilzuhaben. Genauso wie von Gott in der ersten Schöpfungserzählung erzählt wird, dass er 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag geruht hat. Genauso soll auch unser Rhythmus sein. 6 Tage arbeiten. In diesen 6 Tagen sein Bestes geben, alles erledigen und am 7. Tag aufhören. Keine Plackerei, kein irgendwie liegen gebliebenes Wegschaffen, keine Schufterei, weder für Geld noch für Gott. Noch für Gemeinde. Es gibt ein relativ neues Buch, und zwar ist das die Bibel in Kurznachrichten. Im Twitter-Format, also nicht mehr als 140 Zeichen. Und da wurde der 7. Tag der Schöpfung folgendermaßen zusammengefasst. Und Gott chillte. Ich finde das gut. Genau das drückt es aus, was da passiert. Chillen, oder um es vielleicht anders zu sagen. Der 7. Tag, das ist ein Feiertag. Ein froher, ein fröhlicher Tag, auf dem er sich freut. Das ist ein Tag, der zählt nicht, was ich tue. Da wird auch mein Wert nicht davon bestimmt, was ich leiste und ist mein Wert nicht abhängig von meinen Erfolgen oder was auch immer. Nee, da zählt einfach nur mein Sein. Wir Menschen, wir brauchen diese Pause. Gott, der braucht ihn nicht. Der hat nicht am 7. Tag geruht, weil er müde war von der Schöpfung, weil er erschöpft war, weil er sonst irgendwie nicht mehr gekonnt hätte. Nee, er hat es einfach nur genossen, einen Tag zu ruhen. Ich glaube, dass es heute, gab es gerade eine neue Studie, dass es heute mehr als doppelt so viele Erkrankte an Depression und an Burnout wie vor 10 Jahren gibt. Mehr als doppelt so viele. Das liegt ganz sicher auch daran, nicht nur, aber auch daran, dass wir keine Pausen machen, nicht anhalten. Ich glaube, genauso wie mein Auto regelmäßig gewartet werden muss, damit es lange läuft, genauso brauchen wir regelmäßige Wartungen, wo wir mal warten, Pause machen, wo nicht unsere Leistung zählt, sondern einfach nur das Sein. In Jesaja 58, da sagt Gott Folgendes zum Sabbat. Achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Er soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, an dem ihr Zeit habt für mich, den Herrn. Wenn ihr das tut, dann werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch über Berge und Schluchten tragen und euch das ganze Land mit seinem reichen Ertrag schenken, das ich eurem Stammvater Jakob zum Erben gegeben habe. Mein Wort gilt. Am Sabbat zu partizipieren, da geht's um Freude. darum, diesen Tag zu genießen. Und ja, das steht auch, das soll ein Tag sein, an dem wir Zeit für Gott haben. Aber damit ist nicht gemeint, Zeit, um uns für Gott abzuschuften, sondern Zeit für ihn und mit ihm. Zeit, um seine Gegenwart auch einfach ein Stück weit zu genießen. Da in dieser Jesaja-Stelle, da wird deutlich, glaube ich, dass das Sabbatgebot ein Gebot ist, das sehr, sehr viel über unseren Glauben aussagt. Ich behaupte, und ich predige das in allererster Linie mir selber, ich behaupte, dass den Sabbat nicht zu halten ein Zeichen mangelnden Vertrauens ist. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn ich zu beschäftigt bin und ich glaube, dass ich mir es nicht leisten kann, einen Tag aufzuhören mit dem, was ich so die liebe lange Woche tue, dann sage ich damit indirekt, ich muss alles richten. Und wenn ich es nicht selber mache, dann wird es halt nicht gemacht. Ist, glaube ich, ganz egal, in welchem Bereich unseres Lebens, in unseren normalen Jobs, für die wir unser Geld bekommen. Vielleicht aber manchmal passiert uns das auch oft fromm begründet. Ich muss für Gott rund um die Uhr arbeiten, sonst wächst sein Reich nicht. Blödsinn. 6 Tage arbeite ich da hart für. Aber am 7. Tag, da werde ich mir wieder bewusst, dass Gott Gott ist und ich es nicht bin. Dass der Segen schlussendlich von Gott kommt. Ich kann wässern und bepflanzen und was auch immer, aber das Wachstum, das kommt von Gott. Am 7. Tag, da werde ich mir bewusst, dass sich die Welt weiter dreht, dass sie sich weiter bewegt, auch wenn ich nichts tue, weil ein anderer die Welt in seiner Hand hat. Von daher könnt ihr euch ja mal die Frage stellen, wenn ihr so eure Sabbatgewohnheiten betrachtet, was die vielleicht über euren Glauben, was die über euer Vertrauen aussagen. Gott sagt hier in dieser Jesaja-Stelle, wenn du den Tag hältst, dann wirst du Freude erleben. Ich werde dich segnen und es soll dir auch materiell nicht zum Nachteil sein. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was soll, was darf, was kann, was muss ich denn am Sabbat tun? Darüber gibt es eine jahrtausendlange Diskussion und im Judentum, da wurde dieses Gebot äußerst ernst genommen. Und aus Angst zu übertreten wurden zig Zusatzgesetze dazugefügt. Da wurde ganz genau geregelt, was man alles tun darf, was noch im Rahmen ist, was dann schon außerhalb des Rahmens ist, ab wann das Gebot wirklich gebrochen ist und so weiter. Zum Teil wird es auch so ein bisschen abstrus. Laut den Rabbinern war es den Juden verboten, am Sabbat zu reiten. Das galt als Arbeit. Seereisen auf dem Schiff, also auf dem Schiff, die waren allerdings erlaubt, solange man dabei keine körperlich anstrengende Arbeit tat. Das heißt also, Segeln war erlaubt und flussabwärts treiben. Jetzt kamen so ein paar ganz gewitzte Leute auf die glorreiche Idee, wenn ich einen Wassersack nehme und den auf mein Pferd lege, dann reite ich ja nicht, dann befinde ich mich ja praktisch auf dem Wasser und Seereisen sind ja sozusagen erlaubt. Und kaum zu glauben, die Rabbiner zu der damaligen Zeit, die sind tatsächlich auf diese Argumentation eingegangen und so konnte man Woche für Woche Juden sehen, die auf Wassersäcken auf ihren Tieren saßen und so seegereist sind sozusagen. Was das mit die Tiere sollen auch Pause haben, wie das in Einklang zu bringen ist, keine Ahnung, aber ich fand das eine ganz nette Geschichte. Das natürlich nicht im Sinne des Erfinders, ist allen völlig klar. Das hat Gott garantiert nicht so im Sinn gehabt. Ich glaube, das Einzige, wenn man das so sagen kann, was wirklich verboten ist, das Einzige, das ist das Weitermachen wie bisher. Das Weitermachen wie sonst auch, als ob nichts wäre. Es ist aber was, nämlich Sabbat. Das bedeutet anhalten. Aufhören, sich nicht abrackern, sondern Dinge tun, die gut tun, die mir gut tun, die meiner Gottesbeziehung gut tun, die meinem Nächsten gut tun. Dinge tun, die meinen Gaben entsprechen, die Freude sind und nicht Krampf. Jesus, der hat das mal sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, der Mensch, der ist nicht für den Sabbat geschaffen. Umgekehrt ist es, der Sabbat, der ist für euch da. Es muss gut tun, dir, deiner Gottesbeziehung und der Beziehung zu deinem Nächsten. Was das genau ist, das muss jeder für sich selbst definieren. Diese goldene Sabbatregel, die gibt's einfach nicht. Das ist was sehr, sehr Persönliches. Es ist persönlich, aber ich glaube, es ist nicht privat. Denn die drei Punkte, der Sabbat, der ist für mich, für meine Beziehung zu Gott und für meine Beziehung zum Nächsten, genau diese drei Punkte, die sind Kern des Sabbatgebots. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Und der war, muss ich sagen, der war für mich bei der Vorbereitung wirklich überraschend. Inklusion. Ich meine, ich habe die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen. Ich habe ein paar Jahre lang Theologie studiert und trotzdem war mir das so nicht bewusst. Für wen gilt eigentlich dieses Sabbatgebot? Antwort: Das Sabbatgebot gilt allen. Absolut allen. Und nur für den Fall, dass das einer von den Israeliten damals nicht verstanden haben sollte, führt Gott das im vierten Gebot sehr, sehr deutlich aus. Er sagt, am Sabbat ist Aufhören angesagt, ist Pause machen angesagt für dich, für deinen Sohn, für deine Tochter, deine Magd, deinen Knecht, deinen Sklaven, den Ausländer. Ja, sogar dein Vieh hat Pause an diesem Tag. Das, was da steht, das ist Sozialrevolution pur. In der damaligen Zeit, da war Pause machen, ich glaube, manche fragen sich, wo die Frau ist. Da steht ja auch nicht der Mann drin. Das ist für sozusagen die erwachsenen Menschen, die Israeliten, Mann und Frau und dann deren Kinder. Ja, bloß falls jetzt jemand denkt, wo sind die Frauen? Männer sind ja auch nicht genannt. In der damaligen Zeit, da war das so, das Arbeiten, das war Sklavensache. Ausruhen, das war was für reiche Leute. Hier, alle bekommen Pause. Die ganze Schöpfung, die wird mit hineingenommen in diesen göttlichen Rhythmus. Alle sind sie ein Teil davon. Das, was Paulus in Galater 3 schreibt, in Christus, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, ihr seid alle eins, das ist hier im Sabbatgebot schon ein kleines bisschen angelegt. Das, was auf den ersten Blick so lapidar klingt, den Sabbat halten, einen Tag die Woche aufhören, das ist in Wirklichkeit eine neue Weltordnung. Das bedeutet, einmal pro Woche gönnt Gott uns den Blick auf die Wirklichkeit der neuen Welt. Eine Welt ohne soziale Unterschiede, in der es nicht die Privilegierten und die weniger Privilegierten gibt. Eine Welt, ein Tag, eine Woche. Eine Welt, an dem es kein Oben und Unten, kein Mächtig und kein Unterlegen, kein Reich und kein Arm gibt. Ein Tag, an dem alle gleich sind. Und das ist noch nicht alles. Das hat sich Gott nicht nur für einen Tag die Woche angelegt sozusagen oder gedacht, an dem er das mal reflektiert und lebt, sondern angelegt ist da noch viel, viel mehr. Alle 7 Jahre sollte es ein Sabbatjahr geben. Orthodoxe Juden, die befolgen das heute noch. Ein Sabbatjahr ist ein Jahr, in dem das Land brach liegen darf, in dem sich der Ackerboden erholen darf, in dem Schulden gestrichen werden, in dem Sklaven befreit werden. Und die Idee Gottes, die geht noch weiter, auch wenn das nicht oft in der Geschichte gelebt wurde. Nach 7 Sabbatjahrzyklen, also alle 50 Jahre, da sollte es ein sogenanntes Jubeljahr geben. Ein Jahr, in dem umfassende Befreiung und Wiederherstellung geschehen sollte. Befreiung von Schulden, wo Menschen ihren Besitz zurückbekamen und so weiter. Im Sabbatgebot, da ist viel, viel mehr angelegt, als wir so auf den ersten Blick sehen. Da geht es um eine transformierte Wirklichkeit. Oder um das anders auszudrücken, im Sabbatgebot geht es um Reich Gottes. Da wird das Reich Gottes im Hier und Jetzt sichtbar. Was heißt es für uns? Ich glaube, zum einen heißt es, diesen Tag einfach nur dankbar annehmen und ihn schöpferisch zu gestalten. Das ist die eine Seite. Ich sehe da aber auch noch einen Auftrag darin. Es gibt heute nach einer Schätzung des National Geographic circa 27 Millionen Menschen, die in Sklaverei leben. Das sind mehr Menschen, als in den 4 Jahrhunderten, in denen Amerika Sklavenhandel betrieben hat, Mehr Menschen als in diesen 4 Jahrhunderten zusammen. So viele Menschen leben heute in Sklaverei. Und diese Menschen, die haben keine Chance, an diesem göttlichen Gebot teilzuhaben. Sie sind momentan davon ausgeschlossen. Von daher ist dieses Gebot nicht nur eine große Einladung zur Entspannung an uns, sondern ich glaube, es ist auch Auftrag, diese Menschen nicht zu vergessen. Wie wir das tun, ich glaube, das ist für jeden von uns was anderes. Für mich ist das ein ehrenamtliches Engagement bei einer Organisation, mit der ich vor einiger Zeit in Berührung gekommen bin, die sich gegen Sklaverei einsetzt, die Menschen befreit. Was das für euch bedeutet, kann ich nicht sagen, will ich auch gar nicht sagen. Ich wünsche euch einfach, dass ihr den Sabbat haltet, dass ihr einmal die Woche aufhört, um aufzuhören, um auf Gott zu hören. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das große, große Auswirkungen haben wird. Dass genauso wie das Sabbatgebot die Schnittstelle in den 10 Geboten zwischen uns, unserer Gottesbeziehung, Gebote 1 bis 3, und der Beziehung zu unserem Nächsten, 5 bis 10 ist, dass genauso das Halten des Sabbats auf eine gute Weise, dass das auch uns in der Anwendung des Gebots, dass das diese Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen verändern und prägen wird. Die 3 Punkte, die Gott mir in der Vorbereitung gezeigt hat und die ich versucht habe, euch heute weiterzugeben, waren die Punkte Erinnerung, Partizipation und Inklusion. Vielleicht das als kleine Merkhilfe für euch. Könnt ihr ja in eure Bibel neben das Gebot schreiben. Wenn man die ersten Buchstaben zusammennimmt, dann ergibt das Epi. Und ich glaube, dass das richtig gelebte Sabbatgebot tatsächlich zu einem Epizentrum werden kann. Zu einem Zentrum, von dem aus sich Dinge wellenförmig verbreiten. Nur, dass es nicht wie bei einem Erdbeben Chaos und Zerstörung ist, sondern das Gegenteil. Freiheit und der Ausblick, der Vorgeschmack auf Gottes neue Welt, die hier unter uns Stück für Stück nach und nach Wirklichkeit wird. Gott segne euch. Amen.